Der liebe Gott hatte mir eine Stellung gegeben, die es mir zur Pflicht machte, das Schwarze schwarz und das Weiße weiß zu nennen. Dass ihr hinter mir standet und dass die damaligen Machthaber wussten, dass, wenn sie den Bischof schlugen, das ganze Volk sich geschlagen gefühlt hätte.
Ein Originalmitschnitt von der Rede, die der frisch gebackene Kardinal Clemens August von Galen am 16. März 1946 auf dem Domplatz in Münster gehalten hat. Wenig später starb er. So manches Mal frage ich mich, wenn ich an ihn denke, wie zufrieden wären wir heutigen Katholiken wohl mit einem solchen Bischof? Geprägt durch seine Herkunft und seine Zeit, hatte er mit dem Ende der Monarchie und der Weimarer Republik seine liebe Not. Auch hat er in Reden den Angriffskrieg des Deutschen Reiches als Kampf gegen den Bolschewismus gerechtfertigt. All das sind sicher keine Gründe, ihn selig zu sprechen und zu verehren. Aus vielen Zeitdokumenten wissen wir heute, dass Clemens August von Galen sehr mit sich gerungen hat. Ist es rechtens, so deutlich in aller Öffentlichkeit das Wort gegen staatliches Unrecht zu erheben, wenn andere, erfahrenere Bischöfe dies nicht tun? Ist es richtig zu riskieren, dass durch den öffentlichen Protest Menschen in Gefahr geraten, weil das Regime die Repressalien als Gegenmaßnahmen wohl möglich ausweitet? Letzten Endes blieb Clemens August von Galen seinem Gewissen und seinem Wahlspruch weder Lob noch Furcht treu. Im vollen Bewusstsein, dass dies auch seine eigene Gefangennahme und Hinrichtung zur Folge haben kann. Mit seinen Predigten im Jahr 1941 hat er nicht nur das Unrecht öffentlich gemacht, sondern auch vielen Menschen Mut gegeben, ihrerseits sich gegen das Unrecht und für die Schwachen und Hilflosen einzusetzen. Und selbst aus christlicher Verantwortung Zivilcourage zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir ihn heute in unserem Bistum als seligen Clemens August von Galen verehren, als Vorbild im Glauben. Die Predigten von Bischof von Galen wurden von vielen Menschen unter großer Gefahr vervielfältigt und weitergegeben, auch in unseren Kirchorten hier, die damals fest im Griff der Nazis waren. Wir als Kirchengemeinde sind dankbar, dass wir für 10 Tage mit dem Escape Room über 500 Menschen ermöglichen konnten, sich mit dem Löwen von Münster und seinen Predigten auseinanderzusetzen und mit der ganz persönlichen Frage, wie Sie in ähnlicher Situation handeln würden. Wir sind dankbar für die vielen guten Gespräche während und am Rande der Aktion, bei denen es oft um die Frage ging, wo heute die Würde und das Leben von Menschen bedroht sind und wo wir Christen uns heute vor unserer Verantwortung nicht wegducken dürfen. Wir sind dankbar, dass wir heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können, ohne fürchten zu müssen, dass wir persönliche Nachteile dadurch erfahren, aber auch in der Verbundenheit mit den vielen Opfern von Hass, Gewalt und Menschenverachtung heute.
Drei kritische Predigten hält Clemens August, Kardinal von Galen, als Bischof von Münster im Jahr 1941. Diese werden durch illegale Flugblätter und Nachdrucke der Alliierten in ganz Deutschland verbreitet. Aufgrund seiner mutigen Predigten erhält von Galen in der Bevölkerung den Beinamen der Löwe von Münster. In der am 13. Juli 1941 in der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti gehaltenen ersten Predigt beklagt von Galen, dass die Gestapo am Vortag die Niederlassungen der Jesuiten und der Missionsschwestern von der unbefleckten Empfängnis aufgelöst haben, die Patres und Schwestern ausgewiesen und die Ordenshäuser beschlagnahmt haben. Er stellt fest, dass der Klostersturm, der schon in anderen Reichsteilen gewütet habe, nun auch in Münster ausgebrochen sei. Der Bischof kritisiert, dass diese Maßnahmen ohne ordentliches Verfahren gegen die Betroffenen verhängt worden sind. Wir hören Ausschnitte aus dieser Predigt.
Meine lieben Diözesanen, um der schweren Heimsuchung willen, die durch die feindlichen Angriffe über uns gekommen ist, wollte ich zunächst in der Öffentlichkeit schweigen über andere kürzlich erfolgte Maßnahmen der Gestapo, die meinen öffentlichen Protest geradezu herausfordern. Aber wenn die Gestapo keine Rücksicht nimmt auf jene Ereignisse, durch die Hunderte unserer Mitbürger obdachlos geworden sind, wenn sie gerade in diesem Augenblick fortfährt, schuldlose Mitbürger auf die Straße zu werfen, des Landes zu verweisen, dann darf ich auch nicht mehr zögern, meinen berechtigten Protest und meine ernste Warnung öffentlich auszusprechen. Und mehrfach und noch vor kurzer Frist haben wir es erlebt, dass die Gestapo unbescholtene, hochangesehene deutsche Menschen ohne Gerichtsurteil und Verteidigung gefangen setzte, ihrer Freiheit beraubte, aus der Heimat auswies, irgendwo internierte. Der physischen Obermacht der Gestapo steht jeder deutsche Staatsbürger völlig schutzlos und wehrlos gegenüber. Völlig wehrlos und schutzlos. Das haben viele deutsche Volksgenossen im Laufe der letzten Jahre an sich erfahren. Keiner von uns ist sicher. Und mag er sich bewusst sein, der treueste, gewissenhafteste Staatsbürger zu sein. Mag er sich völliger Schuldlosigkeit bewusst sein, dass er nicht eines Tages aus seiner Wohnung geholt, seiner Freiheit beraubt, in den Kellern und Konzentrationslagern der Gestapo eingesperrt wird. Ich bin mir darüber klar, das kann auch eines Tages mir geschehen. Weil ich dann nicht mehr öffentlich sprechen kann, darum will ich heute öffentlich sprechen, will ich öffentlich warnen vor dem Weiterschreiten auf einem Wege, der nach meiner festen Überzeugung Gottes Strafgericht auf die Menschen herabruft und zu Unglück und Verderben für unser Volk und Vaterland führen muss. Meine Christen, die Gefangensetzung vieler unbescholtener Personen ohne Verteidigungsmöglichkeit und Gerichtsurteil, die Freiheitsberaubung der beiden Herren Domkapitulare, die Aufhebung der Klöster und die Ausweisung schuldloser Ordensleute, unserer Brüder und Schwestern, nötigen mich heute, öffentlich an die alte, niemals zu erschütternde Wahrheit zu erinnern. Justitia est fundamentum regnorum. Gerechtigkeit ist das einzig tragfeste Fundament aller Staatswesen. Das Recht auf Leben, auf Unverletzlichkeit, auf Freiheit ist ein unentbehrlicher Teil jeder sittlichen Gemeinschaftsordnung. Wohl steht es dem Staate zu, strafweise seinen Bürgern diese Rechte zu beschränken. Aber diese Befugnis hat der Staat nur gegenüber Rechtsbrechern, deren Schuld in einem unparteiischen Gerichtsverfahren nachzuweisen ist. Staat, der diese von Gott gewollte Grenze überschreitet und die Bestrafung Unschuldiger zulässt oder veranlasst, untergräbt seine eigene Autorität und die Achtung vor seiner Hoheit in den Gewissen der Staatsbürger. Wir haben es in den letzten Jahren leider immer wieder beobachten müssen, dass mehr oder weniger schwere Strafen, meistens Freiheitsstrafen, verhängt und vollzogen wurden, ohne dass den Bestraften in einem ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren eine Schuld nachgewiesen wäre. Und ohne dass ihnen Gelegenheit gegeben wurde, ihr Recht zu verteidigen, ihre Schuldlosigkeit nachzuweisen. Wie viele deutsche Menschen schmachten in Polizeihaft, in Konzentrationslagern, sind aus ihrer Heimat ausgewiesen, die niemals von einem ordentlichen Gericht verurteilt worden sind. Da wir alle keinen Weg kennen, der für eine unparteiische Kontrolle der Maßnahmen der Gestapo, ihrer Freiheitsbeschränkungen, ihrer Aufenthaltsverbote, ihrer Verhaftungen, ihres Gefangenhaltens deutscher Volksgenossen in Konzentrationslagern gegeben wäre, so hat bereits in weitesten Kreisen des deutschen Volkes ein Gefühl der Rechtlosigkeit, ja feiger Ängstlichkeit Platz gegriffen, was die deutsche Volksgemeinschaft schwer schädigt. Darum rufe ich laut als deutscher Mann, als ehrenhafter Staatsbürger, als Vertreter der christlichen Religion, als katholischer Bischof: Wir fordern Gerechtigkeit.
In der zweiten Predigt, die Bischof von Galen am 20. Juli 1941 in der Überwasserkirche hält, beklagt der Bischof die Beschlagnahme weiterer Klöster und die Vertreibung der dort lebenden Ordenschristen. Er berichtet den Zuhörenden davon, dass sein Protest beim Regierungspräsidenten und auch ein Telegramm an die Reichskanzlei des Führers keine positive Wirkung gezeigt habe. Er fordert die Gläubigen auf, stark, fest und unerschütterlich zu bleiben. Wir hören Ausschnitte aus dieser Predigt.
Gewiss, wir Christen machen keine Revolution. Wir werden weiter treu unsere Pflicht tun im Gehorsam gegen Gott. Aus Liebe zu unserem deutschen Volk und Vaterland. Unsere Soldaten werden kämpfen und sterben für Deutschland, aber nicht für jene Menschen, die durch ihr grausames Vorgehen gegen unsere Ordensleute, gegen ihre Brüder und Schwestern unsere Herzen verwunden und dem deutschen Namen vor Gott und den Mitmenschen Schmach antun. Wir kämpfen tapfer weiter gegen den äußeren Feind, gegen den Feind im Innern, der uns peinigt und schlägt, können wir nicht mit Waffen kämpfen. Es bleibt uns nur ein Kampfmittel. Starkes, zähes, hartes Durchhalten. Hart werden, fest bleiben. Wir sehen und erfahren jetzt deutlich, was hinter den neuen Lehren steht, die man uns seit einigen Jahren aufdrängt, denen zuliebe man die Religion aus den Schulen verbannt hat, unsere Vereine unterdrückt hat, jetzt katholische Kindergärten zerstören will. Abgrundtiefer Hass gegen das Christentum, das man ausrotten möchte. Wir sind Amboss und nicht Hammer. Aber seht einmal zu in der Schmiede. Fragt den Schmiedemeister und lasst es euch von ihm sagen. Was auf dem Amboss geschmiedet wird, erhält seine Form nicht nur vom Hammer, sondern auch vom Amboss. Der Amboss kann nicht und braucht auch nicht zurückzuschlagen. Er muss nur fest, nur hart sein. Wenn er hinreichend zäh, fest, hart ist, dann hält meistens der Amboss länger als der Hammer.
Vierzehn Tage später, am 3. August 1941, berichtet von Galen in der dritten Predigt, nun wiederum in der Lamberti-Kirche, von weiteren Besetzungen und Beschlagnahmen von Klöstern und beklagt, dass nun auch in der Provinz Westfalen Kranke aus Heil- und Pflegeanstalten abtransportiert werden und umgebracht werden. Wir hören Ausschnitte aus dieser Predigt.
Ich hatte bereits am 26. Juli bei der Provinzverwaltung der Provinz Westfalen, der die Anstalten unterstehen, der die Kranken zur Pflege und Heilung anvertraut sind, schriftlich ernstesten Einspruch erhoben. Es hat nichts genützt. Der erste Transport der schuldlos zum Tode Verurteilten ist von Marienthal abgegangen. Und aus der Heil- und Pflegeanstalt Warstein sind, wie ich höre, bereits 800 Kranke abtransportiert worden. So müssen wir damit rechnen, dass die armen, wehrlosen Kranken über kurz oder lang umgebracht werden. Warum? Nicht, weil sie ein todeswürdiges Verbrechen begangen haben. Nein, nicht aus solchen Gründen müssen jene unglücklichen Kranken sterben, sondern darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines Amtes, nach dem Gutachten irgendeiner Kommission lebensunwert geworden sind, weil sie nach diesem Gutachten zu den unproduktiven Volksgenossen gehören. Man urteilt, sie können nicht mehr Güter produzieren. Sie sind wie eine alte Maschine, die nicht mehr läuft. Sie sind wie ein altes Pferd, das unheilbar lahm geworden ist. Sie sind wie eine Kuh, die nicht mehr Milch gibt. Was tut man mit solch alter Maschine? Sie wird verschrottet. Was tut man mit einem lahmen Pferd, mit solch einem unproduktiven Stück Vieh? Nein, ich will den Vergleich nicht bis zu Ende führen. So furchtbar seine Berechtigung ist und seine Leuchtkraft. Es handelt sich hier ja nicht um Maschinen. Es handelt sich nicht um Pferd oder Kuh. Es handelt sich um Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern, arme Menschen, kranke Menschen, unproduktive Menschen, meinetwegen. Aber haben sie damit das Recht auf das Leben verwirkt? Hast du, habe ich nur so lange das Recht zu leben, solange wir produktiv sind, solange wir von anderen als produktiv anerkannt werden? Wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als Schwerkriegsverletzte, als Krüppel, als Invaliden in die Heimat zurückkehren. Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, und wenn es jetzt zunächst auch nur arme, wehrlose, geisteskranke trifft, dann ist grundsätzlich der Mord an allen unproduktiven Menschen, also an den unheilbar Kranken, den arbeitsunfähigen Krüppeln, den Invaliden der Arbeit und des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben. Dann braucht nur irgendein Geheimerlass anzuordnen, dass das bei den Geisteskranken erprobte Verfahren auf andere Unproduktive auszudehnen ist. Dass es auch bei den unheilbar Lungenkranken, bei den Altersschwachen, bei den Arbeitsinvaliden, bei den schwer kriegsverletzten Soldaten anzuwenden ist. Dann ist keiner von uns seines Lebens mehr sicher. Irgendeine Kommission kann ihn auf die Liste der Unproduktiven setzen, die nach ihrem Urteil lebensunwert geworden sind. Und keine Polizei wird ihn schützen und kein Gericht seine Ermordung ahnden und den Mörder der verdienten Strafe übergeben. Wer kann dann noch Vertrauen haben zu einem Arzt? Vielleicht meldet er den Kranken als unproduktiv und erhält die Anweisung, ihn zu töten. Es ist nicht auszudenken, welche Verwilderung der Sitten, welch allgemeines gegenseitiges Misstrauen bis in die Familien hineingetragen wird, wenn diese furchtbare Lehre geduldet, angenommen und befolgt wird. Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volk, wenn das heilige Gottesgebot, du sollst nicht töten, das der Herr unter Donner und Blitz auf Sinai verkündet hat, dass Gott, unser Schöpfer, von Anfang an in das Gewissen der Menschen geschrieben hat, nicht nur übertreten wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet und ungestraft ausgeübt wird.
Liebe Christina Stoll, lieber Thomas Hussmann, lieber Richard Schuschetter, ihr drei habt uns, glaube ich, auf ganz eindrucksvolle Art und Weise die Worte, die ja irgendwie schon sehr alt sind, ganz aktuell durch die Art und Weise eurer Auswahl, eures Tun, eures Miteinander-Vorbereitens dieses Gottesdienstes erschlossen. Während ich die Worte hören durfte, habe ich mich persönlich ganz intensiv daran erinnert, auch wenn ich etwas spät war, die Biografie, die Kinderbiografie von Harpe Kerkeling gelesen zu haben. Der Junge muss an die Luft, an die frische Luft. Da erklärt Harpe Kerkeling, warum denn wohl sein Vater seiner psychisch kranken Mutter nicht durch Zwang helfen wollte. Und er beschreibt darin sehr intensiv und sehr stark, dass dieser Vater, sein Vater, als kleiner Junge in der NS-Zeit erlebt hat, wie ein geistig behindertes kleines Mädchen aus der Nachbarschaft auf einmal verschwunden ist und die Mutter diesem Vater von Harpe Kerkeling als 7-8-Jährigen sehr deutlich erklärt hat, was da passiert ist, warum dieses Kind verschwunden ist und dass es eben nicht an einer Lungenentzündung gestorben ist. Wenn wir die Worte, die ihr uns erschlossen habt von Kardinal van Galen heute so hören, dann wird deutlich, dass eine ganze Generation, dass eine ganze Wirklichkeit verseucht wurde von einer ganz schrecklichen, menschenunwürdigen Ideologie. Dann wird in diesen Worten, so wie ihr sie uns heute geschenkt habt, noch einmal deutlich, dass es für uns als Christinnen und Christen heute hier in unserer Pfarrei St. Nikolaus Münster, hier in Münster, ganz wichtig ist, aufmerksam zu bleiben, wahrzunehmen, dass all das, was vor über 70 Jahren aktuell war, auch heute teils aktuell ist oder wieder aktuell werden kann. Ich möchte euch, ich glaube, im Namen all derer, die hier sind, ganz herzlich danken, dass ihr uns diesen Text aufgeschlossen habt und dass darin wahrlich deutlich wird, dass es nicht sein darf, dass Politiker in unserer Zeit mit fester Überzeugung wagen, dass diese Zeit des NS-Unrechts ein Vogelschiss in unserer Geschichte sind. Ich danke euch von Herzen.